Ihr Lieben, das Kirchenjahr lädt uns in den Sommermonaten immer wieder ein, über unseren großen Gott zu staunen. Wir sollen ihn als den dreieinigen Gott feiern, als den Gott, der uns im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist ganz nah gekommen ist. Als den Gott, der uns von Anfang an geliebt hat, der für uns in den Tod ging und der uns mit seiner Kraft, Liebe und Gegenwart erfüllt. Insgesamt 24 Sonntage umfasst diese Trinitateszeit. Und heute befinden wir uns genau in der Mitte. Und so wünsche ich uns, dass wir die befreiende Kraft eines trinitarischen Glaubens erfahren, so wie Abraham und Sarah das vor langer Zeit taten. Gott besucht das alte Ehepaar in der Gestalt von drei Männern, so haben wir das gerade gehört. Und Abraham und Sarah spüren sofort, wen sie da vor sich haben, und laden die drei zum Essen ein. Sie schaffen einen Platz, wo sich die drei zu Hause fühlen. Und die drei Männer nehmen die Einladung gerne an. Sie werden mit Erfrischung und einer leckeren Mahlzeit verwöhnt. Und Abraham und Sarah erhalten die Nachricht, dass sie endlich in einem Jahr Eltern werden. Da haben sie fast 25 Jahre drauf gewartet. Diese wunderbare Geschichte aus dem Alten Testament hat viele Künstler inspiriert. Andrei Rubeljow aus der orthodoxen Kirche ist einer von ihnen. Er malte im 15. Jahrhundert diese Ikone, die bei vielen als schönste und wichtigste Ikone der Welt gilt. Sie heißt die Gastfreundschaft des Abraham, heute allerdings meistens einfach die Dreifaltigkeit. Ursprünglich hing diese Ikone mal in der Dreifaltigkeitskathedrale in der Stadt Sergei Posad, weil sie inzwischen aber zu den bedeutendsten Kunstwerken der Welt gehört, wurde sie Anfang des 20. Jahrhunderts in die Tretjakow-Galerie in Moskau gebracht und wird seitdem dort ausgestellt. Mir ist bewusst, dass solche Kunst nicht jeden von uns anspricht. Ich selbst kann mit vielen Bildern auch überhaupt nichts anfangen. Aber dieses hier finde ich sehr gelungen. Und vielleicht wagst du es ja mal, dich ein bisschen darauf einzulassen. In Rubeljows Ikone gibt es drei Grundfarben, die die Facetten des Heiligen illustrieren sollen und die alle an allen drei Gestalten zu beobachten sind. Rubeljow wählte Gold für den Vater. Der ist ganz links im Bild. Das Gold symbolisiert seine Vollkommenheit und Fülle, er ist die Quelle des Lebens. Die Farbe von Meer und Himmel nahm Rubeljow für den Sohn Gottes. Er sitzt in der Mitte des Bildes, überwiegend in Blau gekleidet. Denn Jesus verließ den blauen Himmel und wurde ein Mensch auf unserem blauen Planeten. Und mit seinen zwei ausgestreckten Fingern sagt er uns, dass er beides, Himmel und Erde, Göttlichkeit und Menschlichkeit in sich vereint für uns. Und dann gibt es da noch das Grün, das den Heiligen Geist repräsentiert. Das steht sozusagen für eine göttliche Photosynthese. Rubeljow wählte das Grün als Zeichen dafür, dass hier etwas wie in der Natur durch Licht wächst. Denn genau das tut der Heilige Geist. Er verwandelt uns durch sein göttliches Licht in die Person, die Gott in uns sieht. Ich finde das ziemlich großartig dargestellt. Viel besser als diese abstrakte Darstellung der Dreieinigkeit, die viele von euch wahrscheinlich kennen. Mit diesem Dreieck wird oft versucht zu erklären, wer Gott ist. Im Grunde steckt dahinter die Gleichung 1 plus 1 plus 1 ist bei Gott 1. Wir glauben als Christen nicht an drei Götter und auch nicht an einen Gott mit drei Köpfen. Wir glauben an den einen Gott, der sich uns in drei unterschiedlichen Gestalten vorgestellt hat, nämlich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. So ähnlich wie bei Abraham, als er auch in der Gestalt der drei erschienen ist. Dabei ist der Vater nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Die drei sind voneinander zu unterscheiden, auch wenn sie eine göttliche Einheit bilden. Die Unterschiede zwischen den dreien werden ein bisschen deutlicher, wenn wir sie in Beziehung zu uns Menschen setzen. So hat sich Gott, der Vater, uns gegenüber vor allem als Schöpfer offenbart. Er hat der Welt seine Handschrift aufgedrückt. Er hat jeden Einzelnen von uns wunderbar gemacht. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 20, Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Man muss durchaus kein Christ sein, um diese Form der göttlichen Offenbarung wahrzunehmen. Jeder Mensch sollte an der wunderbaren Schöpfung erkennen können, dass es da irgendwo einen Gott geben muss. Die Heilsoffenbarung in Jesus hat da einen ganz anderen Charakter. Der Sohn Gottes kam in unsere Welt hinein. Er wurde an Weihnachten ein Mensch wie wir. Er lebte unter und bei uns, sodass Johannes schreibt, das Wort, damit meint er Jesus Christus, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Aber nun haben wir es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir dir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Also mit meinen Worten, der Sohn, der beim Vater im Himmel lebte, ist extra für uns auf die Erde gekommen und er teilte unser Leben mit uns, damit wir Gott besser kennenlernen können. Er ließ sich anfassen, er ließ sich anschauen und er sagte selbst, wer mich sieht, sieht den Vater. Und schließlich starb Jesus für unsere Schuld am Kreuz, um uns einen Weg in den Himmel zu bahnen. So entscheiden sich an der Stellung zu Jesus Christus nach neutestamentlichem Verständnis Heil und Unheil eines Menschen. Petrus sagt in Apostelgeschichte 4, in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, als nur der Name Jesus. Die Zeugen Jehovas und die Muslime lehnen die Dreieinigkeit Gottes deswegen so vehement ab, weil sie Jesus diese Stellung nicht zukommen lassen, die ihm zusteht. Sie haben keine Beziehung zu Jesus und haben noch nicht erkannt, dass sie wirklich einen Erlöser brauchen. Eine wichtige Frage, um die Dreieinigkeit zu verstehen, ist daher, wie groß denkst du von Jesus? Und um das Bild von der Dreieinigkeit zu vervollständigen, lass mich die zweite wichtige Frage gleich hinterher schieben. Wie groß denkst du vom Heiligen Geist? Sein Kommen ist die persönlichste Offenbarung Gottes. Denn der Heilige Geist wohnt nicht nur schöpferisch über uns, er besuchte auch nicht das Land Israel, um bei uns zu sein. Nein, er lebt als Tröster und Fürsprecher ständig in uns. Jesus Christus wurde durch den Heiligen Geist sozusagen von einem Christus für uns zu einem Christus in uns. Alles, was Jesus vor 2000 Jahren für uns getan hat, wird durch den Heiligen Geist heute für uns Wirklichkeit. So sagt Jesus selbst, der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Er wird für immer bei euch bleiben und in euch leben. Der Heilige Geist ist also eine der drei göttlichen Personen. Er ist der Gott in uns. Er wird in der Bibel wie der Vater und der Sohn als Person der Dreieinigkeit beschrieben. Er ist nicht nur eine göttliche Kraft, er ist Gott selbst, sodass Jesus klarstellt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ebenso ist natürlich auch der Sohn Gott. Johannes stellt klar, wir wissen, der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns die Augen geöffnet, damit wir den einzig wahren Gott erkennen. Wir sind mit dem einzig wahren Gott verbunden, so gewiss wir verbunden sind mit dem Sohn Jesus Christus. Der Sohn ist der einzig wahre Gott, der ist das ewige Leben. Und natürlich ist auch der Vater Gott. Petrus stellt klar, denn Jesus empfing von Gott, seinem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Damals, als Gott, der die höchste Macht hat, das Wort an ihn ergehen ließ, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Vater, Sohn und Heiliger Geist unterscheiden sich also voneinander und sind doch eine göttliche Einheit. Sie sind ganz eng miteinander verbunden, nehmen aber uns gegenüber unterschiedliche Aufgaben wahr. Manchen hilft ein Beispiel aus der Natur, um das besser zu verstehen. Im Sommer lieben wir es, im Wasser zu baden. Im Winter erfreuen wir uns an den Eiskristallen und im Herbst fürchten wir beim Autofahren den Nebel. Das sind drei ziemlich unterschiedliche Situationen, aber sie beruhen alle auf dem gleichen Stoff, nämlich auf H2O. Wasser, das im Winter zu Eis und im Herbst zu Nebel wird. Denn H2O kann unterschiedliche Aggregatzustände annehmen, bleibt aber immer derselbe Stoff. Vielleicht stehst du nicht so sehr auf Chemie und bist eher digital unterwegs. Auch dafür gibt es ein Beispiel. Ich arbeite zu Hause mit einem starken Computer, mit einem großen Bildschirm. Da ist alles drauf, der kann so gut wie alles. Das ist sozusagen der Vater aller Daten. Zum Mitnehmen ist er allerdings völlig ungeeignet. Dafür gibt es ja das Tablet. Das ist sozusagen der Sohn vom PC. Da sind auch fast alle Programme drauf und auch viele Daten. Aber so ein Tablet nimmt man auch nicht überall mit hin. Dafür gibt es, wenn man unterwegs ist, das Smartphone. Das habe ich immer bei mir wie den Heiligen Geist. Aber Computer, Tablet und Handy greifen auf dieselben Daten und dasselbe Internet zurück. Überall sendet Gott dieselben Inhalte von seiner Gnade und Barmherzigkeit, aber er tut es auf unterschiedliche Weise und auf unterschiedlichen Wegen. Okay, das Beispiel war vielleicht mehr was für jüngere Leute. Vielleicht hilft dir ein Gleichnis. Es waren einmal drei Personen, die betrieben zusammen ein kleines Restaurant. Ein Koch, ein Kellner und ein Geschäftsführer. Der Koch kochte aber nicht nur, sondern besorgte auch den Einkauf und wenn es voll war, dann half er dem Kellner beim Auftragen der Speisen. Der Kellner servierte nicht nur, sondern er schälte vormittags auch die Kartoffeln und machte am Abend die Abrechnung. Und der Geschäftsführer kümmerte sich nicht nur um das Büro und die Buchführung, sondern er half auch manchmal in der Küche und im Gastzimmer aus. Die drei arbeiteten perfekt zusammen und alle Gäste sagten, das ist ein hervorragendes Restaurant, da gehen wir immer wieder gerne hin. Wie gesagt, diese kleine Geschichte ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das uns hilft zu verstehen, wie die Dreieinigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist funktioniert. Der Apostel Paulus schreibt am Ende seines zweiten Briefes an die Korinther etwas Ähnliches. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gottes Sohn, Jesus Christus, gleicht dem Koch. Er hat sozusagen Gottes Gnadengeschenk, die Erlösung, für uns zubereitet, indem er für uns starb, indem er von den Toten auferstand und indem wir wissen dürfen, dass seine Gnade wirklich stärker wirkt als jede Sünde, die wir je getan haben. Gott, der Heilige Geist, gleicht dem Kellner. Er gibt uns immer wieder Gemeinschaft bzw. Anteil an diesem Geschenk, das Jesus für uns erwirkt hat. Der Heilige Geist serviert es uns gewissermaßen. Und Gott, der Vater, gleicht dem Geschäftsführer. Seine Liebe ist das unermesslich große Kapital, das hinter der Erlösung steht und das dieses Unternehmen überhaupt erst möglich macht. Und wir Menschen? Wir Menschen sind gewissermaßen die Gäste des dreieinigen Gottes. Uns kommen diese perfekte Zusammenarbeit und Komposition in Gottes Restaurant zugute. Und so sagen wir, bei diesem wunderbaren Gott wollen wir bleiben und auf ihn lassen wir uns gerne ein. Ja, wo Gott etwas von sich offenbart, spürt man, dass da ganz viel Beziehung dahinter steckt. So kommen wir zurück zu unserer Geschichte mit Abraham und Sarah. Und ich hoffe, dass du jetzt in dieser Ikone erkennst, wie viel Beziehung Gott da mitbringt, indem er als Vater, Sohn und Heiliger Geist zu Abraham kommt. Der eine Gott in dreifacher Gestalt isst und trinkt mit ihm. Er genießt die Gemeinschaft in reiner Freude mit und aneinander. Achte mal auf die Blicke, die zwischen den dreien hin und her gehen. Und vielleicht spürst du auch den Respekt, mit dem sie aus einer gemeinsamen Schüssel essen. Und vielleicht hast du auch die Hand des Heiligen Geistes bemerkt, die auf einen vierten freien Platz an diesem Tisch hinweist. Es scheint, als würde der Heilige Geist jemanden einladen. Gott will Gemeinschaft mit Abraham und Sarah haben, aber auch mit dir und mir. Darum feiern wir diesen Gottesdienst. Und auch wenn du die Dreieinigkeit mit deinem Verstand vielleicht niemals ganz verstehen wirst, spürst du heute hoffentlich, wie sehr der dreieinige Gott nach der Gemeinschaft mit dir sich sehnt. Paulus greift das auf, wenn er die Korinther mit den Worten segnet: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wann hast du die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erlebt? Ich denke, als dir klar wurde, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und vermutlich hattest du dabei auch konkrete Sünden vor Augen. Wann hast du die Liebe Gottes erfahren? Vielleicht als dir klar wurde, wie wunderbar dich der Vater geschaffen hat. Aber ich vermute noch viel mehr, als dir bewusst wurde, dass er seinen einzigen Sohn aus Liebe für dich hier auf diese Erde geschickt hat. Beides bezieht sich auf Ereignisse, die schon einige Zeit zurückliegen. Darum fügt Paulus ein drittes hinzu, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Gottes Geist ist jetzt hier bei dir, genau in diesem Moment. Und diese göttliche Gemeinschaft, wie bei Abraham und Sarah, möchte er auch mit dir jetzt erleben. Im Griechischen steht an dieser Stelle Koinonia tou hagio pneumatos. Und wenn wir diesem Wort Koinonia in der Bibel mal folgen, dann erfahren wir, was alles zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes gehört. Zunächst einmal bedeutet es Zusammensein. Du darfst die Nähe des Heiligen Geistes einfach genießen. Du musst gar nichts tun und gar nichts sagen. Bleib einfach bei ihm, wie Gerhard Estegen es mal gedichtet hat: Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Dann bedeutet Koinonia teilhaben. Der Heilige Geist möchte tatsächlich dein Partner sein. Das, was er in der Welt tut, möchte er gerne mit dir zusammentun. Darum schreiben die Apostel oft: Der Heilige Geist und wir haben dieses und jenes getan. Als drittes bedeutet Koinonia Vertrautheit. Ja, die Bibel sagt, du wirst die Liebe Gottes in ihrer Tiefe nie ohne den Heiligen Geist erleben. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Du kannst Gott ohne den Heiligen Geist also gar nicht wirklich lieben. Dann bedeutet Koinonia auch noch, sich mitzuteilen. Du darfst vor dem Heiligen Geist dein Herz ausschütten und er wird dir mitteilen, was der Vater und der Sohn auf dem Herzen haben. Du erzählst vielleicht von deiner Freude und er erzählt dir, was ihm Freude bereitet. So kommt es, dass die Apostel immer mal wieder schreiben: Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Fünftens bedeutet Koinonia, bereit zu sein, etwas mit jemandem zu teilen. Der Heilige Geist beschenkt dich mit Frieden, mit Freude, mit Geduld und vielem anderen mehr. Da darf er hoffentlich auch manchmal etwas von dir fordern. Vergiss bitte nicht, dass er der Stellvertreter Jesu Christi auf dieser Erde ist. Er ist es wert, dass du auf seine Stimme hörst und ihr gehorchst. Dann bedeutet Koinonia auch noch Freundschaft. Der Heilige Geist sehnt sich danach, dein bester Freund im Leben zu sein. Er möchte derjenige sein, dem du die tiefsten Geheimnisse deines Herzens anvertraust. Und siebtens bedeutet Koinonia, eins zu werden. Ja, wenn du die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegst, dann werdet ihr zu einer untrennbaren Einheit. Das Band zwischen euch wird so fest, dass selbst der Tod dir nicht mehr schaden kann. Wenn dein Körper stirbt, bleibt deine Seele mit dem Heiligen Geist in engster Gemeinschaft. Und weil der Heilige Geist nicht sterben kann, wirst auch du nicht sterben, sondern ewig leben. All diese sieben Bedeutungen von Koinonia zeigen dir hoffentlich, wie wichtig die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist für unser Leben als Christ ist. Hier geht es nicht nur darum, etwas mit dem Verstand zu glauben. Hier geht es um etwas sehr Persönliches, etwas mit Herz und Gefühl, etwas Intimes. Wie kannst du sagen, dass du Gott kennst, wenn du keine persönliche Beziehung zu ihm pflegst? Wie kannst du sagen, dass du Gott kennst, wenn du ihm nie begegnet bist? Wie kannst du sagen, dass du Gott kennst, wenn ihr nicht miteinander redet? Ohne diese Dimension des Erlebens ist der christliche Glaube nicht vorstellbar. Gott ist nie an sich irgendwo zu erkennen, sondern immer nur, wenn wir anfangen, eine Beziehung mit ihm zu pflegen. Es ist aufschlussreich, dass das Alte Testament für diese Erkenntnis Gottes das gleiche Wort benutzt wie für die intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Yada. Gottes Erkenntnis nach biblischem Verständnis ist vergleichbar mit der vertrauten Beziehung zwischen Mann und Frau. Das wird sogar im Neuen Testament wieder aufgegriffen von dem Bild von der Gemeinde als Braut und Christus als Bräutigam. Dass vielen Christen so etwas anstößig ist, zeigt, wie weit sich unser Gottesverständnis von dem der Bibel entfernt hat. Dabei heißt es noch im Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Oder in Jesaja 62, Vers 4 steht, der Herr hat Lust an dir. So glaube ich, dass der Heilige Geist oft sehr traurig über uns ist. Wir vergessen ihn in unserem Alltag, wir nehmen uns keine Zeit für ihn, wir suchen die Gemeinschaft mit ihm nicht oder wir leugnen sogar, wenn er bei uns anklopft. Darum sagt der Apostel Paulus schon zu den Ephesern, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Kränkt ihn bitte nicht. So kommen wir ein letztes Mal zurück zur Ikone der heiligen Dreifaltigkeit. Und ich hoffe, wir haben inzwischen gelernt, dass es einfältig wäre, Gott nicht als Vater, Sohn und Heiligen Geist zu erkennen. Und trotzdem scheint in diesem Bild noch etwas zu fehlen. Die drei sitzen um einen Tisch und wenn man von vorn auf den Tisch schaut, dann sieht man da so ein kleines rechteckiges Feld. Die meisten Betrachter übersehen das, aber Kunsthistoriker haben an dieser Stelle Klebstoffreste gefunden. Sie deuten darauf hin, dass dort mal etwas angebracht war, vermutlich ein Spiegel. Wenn das so war, dann wäre das für die Ikonografie wirklich einzigartig und sehr mutig. Aber vielleicht hatte Rubeljow ja einen kühnen Moment, als er diese Ikone fertigstellte. Oder der Spiegel wurde später hinzugefügt, wir wissen es nicht. Aber kannst du dir vorstellen, was dieser Spiegel bedeutet? An diesem Tisch ist Platz für eine vierte Person, für dich. Der Tisch Gottes ist nicht nur für drei reserviert. Du bist eingeladen in die Liebe des Vaters, in die Gnade des Sohnes und in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes hineinzukommen. Bist du bereit, deinen Platz an diesem wunderbaren Tisch einzunehmen? Dann öffne jetzt deine Hände, deine Herzen und deine Gedanken für den Heiligen Geist, für Jesus und für den Vater. Wir werden jetzt zusammen beten, wir werden noch zwei Lieder miteinander singen und vielleicht denkst du ja mal nach über diese Dreieinigkeit Gottes. Ich möchte dich einladen, die Hände ein bisschen zu öffnen für die Gnade und Vergebung durch Jesus Christus. Du kannst vielleicht auch, wenn du magst, deine Arme ausstrecken zu dem Schöpfer dieser Welt, der über uns wacht und der dich wunderbar gemacht hat. Und wenn du magst, dann leg deine Hand auf dein Herz und denk an die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der jetzt in dir wohnt. Amen.